Ja, bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Unser Podcast Düsseldorfer Wirtschaft ist eine Sendung der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung e.V. Das ist die größte freiwillige Arbeitgebervereinigung hier in unserer Stadt. Unsere Mitgliedsunternehmen sind in einem Arbeitgeberverband Mitglied und erhalten dadurch zum Beispiel eine Arbeitsrechtsflat. Jährlich 150 Veranstaltungen vom Azubi bis zum Entscheider, Einladung zu spannenden Veranstaltungen und die Möglichkeit auch, das Unternehmen in Sondersendungen oder auch in unserem Podcast vorzustellen. Wie man Mitglied werden kann, das erfahren Sie auf unserer Webseite www.unternehmerschaft.de. Und jetzt geht's los mit unserem Podcast.
Hier ist die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Jede Woche gibt es eine geballte Ladung an Nachrichten und Terminen aus der Düsseldorfer Wirtschaft, Interviews mit Expertinnen und Experten und vielen weiteren Informationen, die Sie nicht verpassen sollten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa Marie Fitzner und Christoph Sochert.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist die Düsseldorfer Wirtschaft, Ihr Sprachrohr für die Unternehmen und für die Wirtschaft hier in der Landeshauptstadt. Mein Name ist Christoph Sochert und ich begrüße Sie recht herzlich zur Folge 64. Ja, Stammhörer wissen es, Lisa Marie ist noch im Urlaub, aber hat sich vorgenommen, auch noch einige Fachgespräche vorzubereiten für den Podcast. Und heute erscheint das zweite Fachgespräch in dieser Reihe, nämlich ihr Gast ist Rebecca Wanzel von der Hochschule FOM und da geht es vor allen Dingen um das digitale Lernen. Das ganze Gespräch hören wir später im Verlauf des Podcasts und ich darf Ihnen jetzt schon sagen, es wird ein sehr, sehr spannendes und interessantes Gespräch. Ja, ich bin aber nicht alleine heute, sondern habe mir ein bisschen Verstärkung dazu geholt, nämlich Renate Kiskiel von der kommunalen Koordinierung und des Kompetenzzentrums. Oh, jetzt muss ich den Stuhl ein bisschen zur Seite rücken. Kompetenzzentrum berufliche Orientierung und Renate, wir unterhalten uns heute über den Bildungswege-Navigator. Der ist ein Jahr alt geworden, also feiert Kindergeburtstag. Was ist eigentlich dieser Navigator? Was hat er für ein Ziel?
Ja, der Bildungswege-Navigator hat ja jetzt auch einen neuen kurzen Namen, Christoph, den BeefEnough. Was das ist ein Online-Tool für SchülerInnen aus Düsseldorf, die noch nicht so genau wissen, was sie nach ihrem Abschluss machen wollen. Und man kann einfach auf www.beefEnough.de gehen, schauen, welchen Abschluss man macht und sich dann durch die unterschiedlichen Wege klicken, die möglich sind.
Und das Benutzen ist relativ spielerisch, glaube ich, ne? Also es macht Spaß, den sich anzuschauen und den zu benutzen.
Ja, wir haben auf jeden Fall da sehr viel Spaß beim Entwickeln gehabt und ich hoffe, man spürt diesen Spaß jetzt auch, wenn man sich durchklickt. Wir haben sehr viele bunte Farben eingesetzt, die Sprache an die Zielgruppe angepasst. Wir haben richtig gute YouTube-Videos eingebaut zum Thema, wie finanziere ich mein Studium, erste Wohnung in der Ausbildung und haben auch eine zielgruppenspezifische Sprache benutzt, obwohl das habe ich schon gesagt, glaube ich, ne? Also es macht auf jeden Fall Spaß. Es gibt ein Pluszeichen, auf dem man immer auch noch tiefergreifende Informationen sich anlesen kann. Wir haben es aber generell sehr einfach gehalten, damit Schüler auch nicht mit zu vielen Informationen überladen werden und sich da schnell irgendwie durchklicken können und zum Ergebnis kommen.
Und jetzt gab es einen Relaunch, das heißt ein neues Design dafür. Was sind da die Vorteile oder was hat sich geändert?
Ja, also den Düsseldorfer Bildungswege-Navigator gibt es ja schon seit 2014 und im Jahr 2019, als ich auch hier angefangen habe zu arbeiten, bin ich mit dem Innovationssemester gestartet und in diesem haben wir gemeinsam mit Studierenden uns den Bildungswege-Navigator nochmal angeschaut, unter die Lupe genommen und geschaut, an welchen Stellen wir noch die Usability, so sagt man das ja, verbessern kann, sodass Schüler da auch das Tool benutzen. Und dann haben wir tatsächlich auch den ersten Preis gemacht und nach diesem Innovationspreis haben wir uns wirklich intensiv mit einem Programmierer, mit dem BWNF auseinandergesetzt und die Pfade programmiert. Da haben wir eng mit dem Berufskollegs aus Düsseldorf zusammengearbeitet, mit der Handwerkskammer der IHK und der Agentur für Arbeit und auch den Hochschulen, sodass wir auch die Angebote unserer Partner dort gut vertreten haben. So, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Aber genau, das war...
Also was jetzt Neues ist, wie er jetzt aussieht.
Genau, neu oder was mir sehr, sehr wichtig war in der Erarbeitung ist, dass wir nicht nur Wege aufzeigen, sondern auch Sorgen und Ängste thematisieren. Denn Übergänge sind eine empfindliche Phase von Jugendlichen, Menschen, man muss sehr viele Entscheidungen treffen, man muss irgendwie herausfinden, wer man ist, wer man sein will in Zukunft und das haben wir thematisch auch aufgegriffen, indem wir zum Beispiel in den Lila-Kästen, die dort immer wieder auftauchen, Fragen und Hilfestellung geben, Beratungsmöglichkeiten zu, du traust dich vielleicht nicht, eine Beratung in Anspruch zu nehmen, los, mach das mal, kein Problem, du kannst auch eine Freundin aufnehmen, also so die Sprache und die Hinweise haben wir immer wieder mit reingenommen. Das ist, würde ich sagen, neu.
Also er motiviert, auch da reinzuschauen und sich auch mit diesem Thema insgesamt zu beschäftigen. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ja, ich glaube schon. Eigentlich ist das Tool ist an manchen Stellen etwas schwierig. Wir wissen, dass Bildungswege oft mit vielen Begriffen und spezifischen Fachbegriffen belegt sind und deswegen raten wir oder geben wir dieses Tool auch gerne Beratern an die Hand oder auch Eltern, die gemeinsam mit ihren Kindern oder den Schülern durch dieses Tool klicken und so ein bisschen Hilfestellung geben können.
Okay, dann verraten wir uns.
Ja, du musst sagen. Ich habe auch noch was vergessen. Und zwar, den BWNAV gibt es jetzt auch in 3 weiteren Städten. Das wolltest du wahrscheinlich fragen oder? bis zum Ende des Jahres, beziehungsweise, ich muss noch ein bisschen Vorgeschichte, darf ich noch?
Ja.
Die Corona-Zeit war ja eine Zeit, in der wir uns nicht so stark mit analogen Projekten auseinandergesetzt haben, sondern die Zeit tatsächlich für digitale Projekte nutzen konnten. Und nachdem wir mit unserem BWNAV für Düsseldorf fertig waren, kamen Anfragen aus den Städten Wuppertal, Remscheid und Oberhausen. Und diese Städte hatten auch Interesse, den BWNAV für sich zu programmieren. Und wir haben dann eine Arbeitsgruppe gebildet und auch bis zum Ende des Jahres gibt es auch den BWNAV für Wuppertal, Remscheid und Oberhausen. Und das freut uns, denn in dieser Zeit haben wir uns regelmäßig getroffen in der Erarbeitung und sehr viel aus gemeinsamem Erfahrungswissen schöpfen können.
Ja, super. Vielen Dank, dass du Gast bei uns im Podcast warst. Zuletzt vielleicht nochmal die Domain, damit alle nochmal nachschauen können.
Ja, ganz einfach. www.bwnaf.de.
Danke, Renate.
Gerne.
Wir kommen zu den Nachrichten aus der Düsseldorfer Wirtschaft. Die Landeshauptstadt Düsseldorf führt die 2G-Regelung für eigene städtische Veranstaltungen ein. Und zwar ab dem 1. Oktober. Wer dann eine solche Veranstaltung der Stadt besuchen möchte, muss genesen oder geimpft sein. Die Rheinmetall AG in Düsseldorf gründet ein neues Unternehmen hier am Standort. Es geht um eine Vereinbarung mit dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr. Und hier stellt die Rheinmetall eine neue Infrastruktur zur Verfügung. Worum es genau geht, das erfahren Sie bei uns auf der Webseite. Und Electronic Partner wird grün, nachhaltig. Ist Electronic Partner sowieso bereits. Das neue Konzept heißt Go Green und bezieht sich auf die Zentrale hier in Düsseldorf und auf die Kernmarken EP, Medimax und Comteam. Alle Nachrichten aus der Düsseldorfer Wirtschaft, nicht nur hier im Podcast, sondern rund um die Uhr 24/7 auf unternehmerschaft.de. Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft. Unser Termintipp für die nächste Woche ist der Netzwerktag Berufswahlsiegel 2021. Sie wissen ja bereits als aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es seit über 20 Jahren das Berufswahlsiegel in Düsseldorf gibt. Hier bewerben sich Schulen aus der Landeshauptstadt mit ihren Berufsorientierungskonzepten und einmal im Jahr gibt es einen bundesweiten Netzwerktag. Der findet, wie gesagt, am 28. September statt und die Überschrift heißt mit digitaler beruflicher Orientierung Perspektiven zeigen. Moderiert von Matthias Rust aus Frankfurt und Stephanie Vogel aus dem schönen Saarland gibt es Digital Insights von Schülerinnen und Schülern und es werden unter anderem auch einige spannende digitale Berufsorientierungstools vorgestellt, die neu in Deutschland und NRW sind. Das alles finden Sie auf der Webseite netzwerk-berufswahlsiegel.de. Das war die Information zum bundesweiten Netzwerktag am 28. September, 14 bis 17 Uhr. Und jetzt freuen wir uns auf das Expertengespräch. Ich habe ja schon verraten, dass Lisa Marie, obwohl sie in Urlaub ist, kräftig Expertengespräche aufgezeichnet hat. Und heute kommt ein weiteres Fachgespräch dazu. Sie hat sich unterhalten mit Rebecca Wanzel, Chefin von der FOM in Neuss, und Dr. Albert Wunsch, Experte für Digitalisierung bei der FOM. Und es geht um Digitalien, um digitales Lernen. Es gibt viele Impulse und Ideen zu diesem Thema und auch, wie eine innovative Hochschule auf diese ganze Thematik reagiert hat. Das Expertengespräch hängen wir jetzt einfach dran an diesem Podcast. Vorher möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann freuen wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen oder wenn Sie uns auch gerne folgen. Sie wissen ja, folgen, weiterempfehlen ist alles kostenfrei. Unser Podcast kostet kein Geld. Insofern würden wir uns freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Ja, das war's. Das war Christoph Sochardt hier in der Düsseldorfer Wirtschaft, Ihr Sprachrohr für die Wirtschaft in der Landeshauptstadt. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Freitag. Kommen Sie gut in dieses Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.
Ich freue mich sehr, dass heute gleich zwei Experten in unserer Runde sind und wir darauf zurückgreifen können und ein neues Expertengespräch ins Leben rufen. Bei mir sind Dr. Wunsch und Frau Wanzel von der FOM, aber stellen Sie sich doch gerne einmal kurz selbst vor, so funktioniert es immer am einfachsten. Dr. Wunsch, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch, in dieser Sendung mitzuwirken. Der Name ist bekannt oder eben genannt worden. Ich lebe seit ca. 45 Jahren in Neuss, bin von Hause aus Kölner, habe drei Enkelkinder und zwei Söhne und bin seit 10 oder 12 Jahren mittlerweile schon an der FOM tätig, vorher ganz viele Jahre an der Hans-Scheine-Universität in Düsseldorf und an anderen Hochschulen auch noch.
Und jetzt haben wir noch als zweite Expertin dabei Rebecca Wanzel.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, mein Name ist Rebecca Wanzel. Ich bin von Hause aus Germanistin und Sozialwissenschaftlerin, arbeite aber seit 2015 als Geschäftsleiterin der FOM-Hochschule im schönen Neuss. Davor war ich Head of Marketing bei einer internationalen Hochschule. Und was mich mit dem heutigen Thema, um das wir uns gleich kümmern werden, verbindet, ist, ich durfte in Berlin Teil eines Gründungsteams sein, das eine Fernuniversität mit aufgebaut hat, inklusive Studienmodell etc. Und das war damals schon ein Studienmodell mit einem hohen Blended Learning-Anteil und mit E-Learning-Anteilen. Und das treibt mich oder verbindet mich sozusagen mit dem heutigen Thema.
Ja, gut kombiniert, denn damit sind wir ja auch schon beim heutigen Thema der Sendung, und zwar digitales Lernen. Die letzten 17 Monate haben gezeigt, dass das Thema Digitalisierung plötzlich vermehrt Bereiche betrifft, an die wir vorher vermeintlich nicht gedacht haben. Und es hat so ein bisschen den Anschein, als hätte Deutschland in puncto digitales Lehren und Lernen geschlafen. Wie sehen Sie das, Frau Wanzel?
Ich kann Ihnen tatsächlich nur punktuell zustimmen. Ich bin schon der Meinung, dass uns allen, und mit uns allen meine ich Lehrer, Lehrerinnen, Eltern, Bildungs- und Unternehmensverbände, Ausbildungsverantwortliche, Personalverantwortliche in Unternehmen, dass uns alle auch uns allen vor der Pandemie eigentlich schon klar war, dass wir ergänzende, alternative, digitale Bildungsangebote brauchen und irgendwie auf den Weg bringen müssen. Und zum Teil haben wir das ja auch schon getan. Wenn wir uns das mal vor Augen führen, es gab auch vor 2020 schon tolle digitale Tools oder Konzepte. Es gibt Lern-Apps wie Bubble zum Fremdsprachenlernen. Es gibt digitale Sicherungsunterweisungen in Unternehmen. Wir haben hochschulische und Weiterbildungsangebote mit vielen digitalen Anteilen. Es gibt Online-Schulen etc. Was aus meiner Sicht die Pandemie aber deutlich gemacht hat, sind zwei Dinge. Das eine ist der Fokus auf die Kompetenzen, die wir vermitteln, muss sich verändern. Unsere Welt wird immer schnelllebiger, komplexer, digitaler. Und das nicht erst, seit wir festgestellt haben, dass wir in einer Pandemie leben. Deswegen, ich denke, es ist wichtig, dass wir Menschen immer wieder dazu befähigen, sich in dieser Welt zu bewegen und auch weiterzuentwickeln. Das fängt bei kleinen Kindern an, geht aber letztendlich bis zu lebenserfahrenen Beschäftigten, also lebensbegleitendes Lernen sozusagen, von den Kinderschuhen an bis ins hohe Alter. Zweitens, aus meiner Sicht muss es bessere Rahmenbedingungen für die Ausbilderausbildung geben. Das heißt, es muss bessere Angebote geben für die Menschen, die wiederum andere beschulen, anleiten, belehren, im wahrsten Sinne des Wortes, und ausbilden. Und das ist auch egal, wo sie ausbilden, ob das jetzt schulisch ist, betrieblich oder außerbetrieblich. Aus meiner Sicht gilt es auch für Lehrende, aber auch für Ausbildungs- und Personalverantwortliche und immer dann oder überall dort, wo Kompetenzerwerb stattfindet oder stattfinden soll. Kurz zusammengefasst, zwei Komponenten machen uns aus meiner Sicht zukunftsfähig. Das eine ist die zielgerichtete Ausbildung derer, die selbst ausbilden. Und das andere ist die Ausbildung der Skills, die relevant sind für unsere Zukunft.
Ja, absolut. Auch durch Gespräche mit anderen Ausbilderteams kann ich besonders auch so Punkt 2 absolut nachvollziehen und dem auch zustimmen. An dieser Stelle switche ich jetzt mal rüber zu Herrn Dr. Wunsch. Möchten Sie noch was ergänzen?
Ja, auf der einen Seite eine Reihe von Dingen unterstreichen, auf der anderen Seite auch Anfragen machen. Ich gehe nochmal auf den Begriff des lebenslangen Lernens zurück. Ich habe gestern noch mit ein paar Studierenden hier von der Hochschule ein Gartentreffen gehabt, wo auf einmal die Frage entstand, ja, wie ist das eigentlich so von Bildungsgeschichte zu sehen? Und dann habe ich eingebracht, dass Ende der 60er Jahre ein Buch erschienen ist, was heißt lebenslanges Lernen. Das heißt, ein Mensch namens Georg Picht hat einen Begriff gebracht, der damals zur Revolution wurde, weil jemand, der irgendwie einen Lehrberuf ergriffen hat oder eine Ausbildung, damit auch ja, in die Rente gehen konnte. Und auf einmal lebenslanges Lernen heißt lebenslange Voraussetzungen schaffen dafür und lebenslang in Bewegung bleiben. Es ist eben auch der Bildungsbegriff gefallen. Wir haben ja die Einschätzung, dass Schule eine Bildungsanstalt ist. Ich habe eher die Einschätzung, dass Schule eine Wissensvermittlungsanstalt ist und die Differenz zwischen Bildung und Wissen eine sehr große ist. Und dass, wenn wir Menschen wirklich bilden wollen, müssen wir unwahrscheinlich viel davon verstehen, ich sage jetzt mal, wie Menschen ticken. Und ich unterscheide auch beim digitalen Lernen zwischen digitalem Lernen und digitalen Lernangeboten. Digitale Lernangebote können wir haufenweise schaffen, aber ob die Menschen dann eben auch entsprechend digital lernen, ist eine ganz andere Sache. Und da fällt mir eine Zahl ein, die ich mal vor Jahren bei der Presseveröffentlichung einer Tagung von Therapeuten gelesen habe, dass 60% des Therapieerfolges davon abhängt, wie der Mensch mit den ja zu Therapien klarkommt. Also nicht, ob man Verhaltenstherapie oder analytisch arbeitet, sondern 60% der Bezug zwischen Therapeut und den zu Therapierenden. Und wenn ich aus dem Therapiebereich aussteige und springe in die 20er Jahre, wo ein Mensch namens Hermann Null für die Schule den Begriff der Beziehung entdeckt hat, nämlich der pädagogische Bezug, dann habe ich den Eindruck, dass wir heute, ob nun als Ausbilder oder als Lehrende, sehr intensiv im Blick haben müssen, dass wir zwar eine Reihe von Impulsen eingeben können, aber ob die gelingen und ob die Frucht tragen, sehr stark von den Personen und vom persönlichen Bezug abhängt. Und meine Einschätzung ist immer, der Mensch ist analog und nicht digital. Die wesentlichen Dinge des Menschseins sind analog. Geboren werden, sterben, lieben, Kinder kriegen, Ereignisse, Dramen, Freude, alles ist analog. Und je intensiver wir digitale Methoden einsetzen wollen, die man das sicherlich auch gut einsetzen kann, je intensiver müssen wir das analoge Geschehen im anderen Menschen verstehen, um genau da andocken zu können, um das eben auch zum Ausdruck zu bringen. Und der schöne Begriff der Kompetenzen, der ja auch in den letzten Jahren immer so durch die Bildungsgeschichte so ein bisschen und das gesamte Lehrgeschehen so durchwabbelt, da unterscheide ich auch zwischen den formalen und den intentionalen Kompetenzen. Und formal ist, ich kann einen PC bedienen. Die Eltern meinen ja schon mal, dass die Kinder schon sehr weit in der medialen Kompetenz wären und die Jugendlichen, wenn sie den Schalter für das Gerät einschalten können. Und ich sage im Zusammenwirken mit meinen Studenten häufig, die größte Kompetenz ist, den Ausschalter zu finden, denn den finden heute ganz viele nicht, oder den Umschalter zu finden. Und da sind wir wieder beim Thema Menschsein. Und deshalb ist mir auch hier innerhalb der Hochschule sehr wichtig, dass die Studierenden dazu geführt werden, im Rahmen von Selbstkompetenz und Selbstauseinandersetzung zu entscheiden, ob die Medien über mich beherrschen oder ich die Medien beherrsche.
Vielen Dank für Ihre Ergänzung. Ich glaube, sehr treffend auf den Punkt gesagt, wie die heutige Zeit ja so tickt zwischen analog und digital oder auch ja zwischen online und offline. Digitalisierung hat ja aber auch immer so ein bisschen was mit Zukunft zu tun und gerade ist auch schon der Begriff Future Skills genannt worden und gefallen. Frau Wanzel, ich fange da nochmal bei Ihnen an. Was meinen Sie damit genau?
Ja, Future Skills ist wahrscheinlich ein neuer Name für etwas, was wir schon wissen. Aber ich beziehe mich auf eine recht aktuelle Studie, zum Beispiel des Stifterverbandes. Die schnellen Veränderungen, die wir überall beobachten, die schaffen ja, und das merken wir auch alle, neue Arbeitsformen, neue Berufsbilder, neue Tätigkeitsfelder. Also da entsteht was Neues aus dieser Schnelllebigkeit heraus und aus der Veränderung heraus. Das bedeutet aber gleichzeitig, wenn wir diesen Veränderungen begegnen wollen und auch dauerhaft begegnen wollen, dann brauchen wir dementsprechende Schlüsselqualifikationen. Das sind diese Future Skills. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle so IT-Nerds werden, die, wie wir das in unseren Köpfen, so diese typischen Bilder haben. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir digitale und nicht digitale Schlüsselkompetenzen weiter ausbilden. Digitale Fähigkeiten zum Beispiel sind so richtig technologische Fähigkeiten. Von denen bin ich persönlich ganz weit entfernt. Da geht es hier um die Analyse ganz komplexer Datenstrukturen, Big Data und sowas. Es geht um die Entwicklung von Smart Hardware, von Robotik, von Blockchain-Technologien. Also das sind so die wirklichen Spezialisten, die wir zukünftig natürlich noch mehr brauchen, aber die ja auch ausgebildet werden müssen. Es geht aber auch, und da sind wir eher bei uns als denjenigen, die jetzt nicht die IT-Nerds werden, bei digitalen Grundfertigkeiten oder Grundfähigkeiten, meint zum Beispiel Digital Literacy, also den Umgang mit digitalen Daten und das Nutzen gängiger Software und Tools, so wie wir das in den letzten Monaten ja auch neu lernen mussten und heute gängig ist. Ne? Meetings, virtuelle Meetings etc., gar kein Thema mehr. Digitale Interaktion, kollaboratives Arbeiten, also wie kommuniziere ich mit anderen, wie arbeite ich mit anderen zeit- und ortsunabhängig. Digital Learning, also wie filtere ich aus allen verfügbaren Informationen, die mir zur Verfügung stehen, das Relevante raus, was ich wirklich brauche und weiterverarbeiten muss. Googeln ist ja gut und schön, aber wenn ich das Ganze nicht in den Kontext setzen kann, was ich da ergoogle, dann wird es natürlich schwierig für mich zu wissen, was ist denn jetzt die relevante Information unter 10.000 Einträgen. Und es geht natürlich hin bis zu, man nennt es Digital Ethics, also im Sinne von, ich habe natürlich auch im digitalen Raum Konsequenzen für mein Handeln. Mein Handeln hat Auswirkungen, auch wenn es im digitalen Raum stattfindet. Ich kann oder muss alles kritisch hinterfragen, was im digitalen Raum passiert, und ich muss auch Entscheidungen treffen, die im digitalen Raum getroffen werden müssen. Was es auch geben wird, also nicht alle unsere Schlüsselkompetenzen werden zielen auf Digitalität ab. Es wird auch die klassischen Fähigkeiten weitergeben. Auch die gehören zu den sogenannten Future Skills. Auch das ist nicht neu. Es wird weiterhin gefragt sein, wir brauchen Menschen, die Probleme erkennen und lösungsorientiert denken und handeln. Wir werden weiterhin Menschen brauchen, die hochkreativ denken und Innovationen hervorbringen. Wir brauchen viel Eigeninitiative, Motivation, unternehmerisches Denken, und wir brauchen Menschen, die von alleine in der Lage sind, Herausforderungen, Widerständen zu begegnen, sich zu fokussieren und so weiter. Das ist nichts Neues, aber das wird umso wichtiger, je schnelllebiger unsere Zeit wird.
Ja, absolut. Ganz wichtige Punkte angesprochen worden. Und ich denke auch, dass man in Zukunft einen gesunden Mix aus analogen Skills, digitalen Skills schaffen sollte. Und ja, wer weiß, vielleicht sind wir auch schon auf einem guten Weg dorthin. Es hat sich ja schon ein bisschen was getan, aber ich glaube, Optimierungsbedarf ist da allemal. Herr Dr. Wunsch, eine Frage an Sie. Wenn die genannten Skills nun eine wesentliche Rolle in der Erziehung, Bildung, Aus- und Weiterbildung spielen, was bedeutet denn das konkret für die Aus- und Weiterbildung derer, die selbst ausbilden? Auch das war gerade ja schon mal kurz Thema.
Auf jeden Fall, sich in allen Skills auskennen zu können, um die Handhabung, sowohl die technische Handhabung wie die Handhabung, oder sagen wir besser nicht die Handhabung, sondern die Wirkung auch zu verstehen. Dabei sind eine Reihe von Fähigkeiten notwendig, die gar nicht wiederum technisch sind, sondern die was mit Beobachten zu tun haben, die was mit, ich sag mal in Anführungszeichen, das geht fast gar nicht, aber das sagt man trotzdem so, mit digitaler Wertschätzung zu tun haben. Also wie kann ich digital einem Menschen Wertschätzung rüberbringen, weil die Wertschätzung das ist, was ich in den Gang setze. Ein weiterer Punkt ist der Verantwortung. Wie kann ich mit den Dingen, die ich täglich mache, so verantwortlich umgehen? Das heißt, der Ausbilder, schrägstrich der Lehrende, muss eine Reihe von Fähigkeiten haben, die er vor diesen digitalen Lernformen nicht brauchte, weil er da noch näher dran war. Und wenn es gelingt, wie es mir häufig gelingt, dass fast alle den Bildschirm oder die Kamera einschalten und ich keine schwarzen Kacheln habe, sondern 20 oder 25 Köpfe, und dann auch noch sehe, dass in dem einen kleinen Bildschirm in den Gesichtszügen irgendwas zu erkennen ist, was eventuell zum Thema passen könnte. Und ich dann frage Katharina, das sieht gerade so aus, als wenn da bei Ihnen ganz viel abgelaufen ist. Und die dann antwortet, Herr Wunsch, genau, und kommt dann eine Story aus dem Leben. Also es ist Wahnsinn, wie diese Dinge dann trotz des Digitalen möglich sind. Aber dafür muss derjenige nicht der klassische Werkzeugkenner sein, sondern es muss der, in Anführungszeichen, Menschenkenner sein. Und von daher müssten die Ausbilder und die Lehrenden selber auch einüben und unterwiesen werden, wie sie diese kleinen Dinge nutzen können, parallel zum technischen Geschehen, weil im Zweifelsfalle immer der menschliche Bezug das Entscheidende ist.
Ja, ich glaube, auch da treffen sich viele Gedanken gerade wieder, vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung. Da kann ich Ihnen zustimmen. Aber ich habe noch mal eine andere Frage, und zwar, Sie bieten ja auch den Studiengang Masterpädagogik und digitales Lernen an. Wie kann ich mir das vorstellen inhaltlich?
Also ich biete innerhalb dieses Moduls eine Lehrveranstaltung an, jetzt im kommenden Herbst, und die heißt in pädagogische Psychologie. Das ist eigentlich so eine Traumvorstellung für mich, den Menschen den Bezug zwischen Handeln und Psyche nahezubringen. Also pädagogisch ist sehr handlungsorientiert, Psyche ist mehr wiederum der Mensch und sein Innenleben orientiert. Und wenn wir viel stärker lernen, das, was mir praktisch dauernd verfügbar ist, das Gesicht, der Gesichtsausdruck, die Körperhaltung, ist ja dauernd da. Ich sage, wenn ich mit Menschen spreche, versuche ich den Studierenden beizubringen, habe ich permanent eine Rückkopplung über das Gesicht des anderen. wenn ich einem Kind eine spannende Geschichte erzähle, ich kann es also von meinen Enkelkindern noch sagen, dann rücken die ganz nah an mich, dann merkte ich, boah, die sind jetzt ganz eng dabei, oder bei anderen kann man es vom Gesichtsausdruck sehen. Und wenn wir die Fähigkeit haben, auf solche Dinge entsprechend reagieren zu können, dann haben wir eben auch die Voraussetzung, mit dem digitalen Lernen gut umzugehen, denn das digitale Lernen oder sagen wir mal auch die ganze künstliche Intelligenzentwicklung beruht ja darauf, dass Menschen etwas machen, also müssen Menschen auch wiederum in der Lage sein, zu verstehen, was da ist. Und ein Beispiel, was ich auch sicherlich in die Lehrveranstaltung einbringen werde, ist der Unterschied zwischen der emotionalen und der kognitiven Empathie. Die emotionale Empathie, die ist beim Menschen. Die kognitive Empathie versteht nur, was beim anderen passiert und kann eventuell sogar dazu genutzt werden, den anderen zu missbrauchen. Also wenn ich jetzt kognitiv feststelle, dass sie traurig werden bei Gespräch, kann ich dann sagen, oho, ich reagiere nicht auf die Traurigkeit, sondern ich reagiere auf die Chance, die ich aufgrund dieser Traurigkeit habe, ihnen noch ein zu verkaufen oder sie über den Tisch zu ziehen oder sowas. Und dazu brauchen wir Menschen, die unwahrscheinlich stabil sind. Und ich hoffe, dass mir das auch in diesem Modul gelingen wird, den Studierenden diese innere Stabilität, diese Auseinandersetzungsbereitschaft und das Hinzuhören und Hinwirken auf Menschen zu vermitteln.
Super spannend. Da überlegt man ja glatt nochmal einzusteigen, wenn das so einfach wäre. Aber das hätte ich mir auch damals schon gewünscht. Das kann ich mal so ganz offen sagen.
Ja, also darf man, kann man sich ja auch als Gastführer mal einloggen. Dann kann man einfach mal so eine Veranstaltung auch reinschauen. Das also nicht nur jetzt für Sie, sondern auch für andere. Ich habe das mehrfach in der letzten Zeit gehabt und die sind nach einer Veranstaltung, ich habe zuletzt noch hier, glaube ich, schon eine Hamburgerin dabei, die war nach der Veranstaltung war die so drin, als wenn sie gesamtes Jahr dabei wäre. Das hängt eben damit zusammen, dass ich sehr wahrscheinlich sehr, sehr lange nicht digital, sondern analog mit Menschen gearbeitet habe, um dann diese Methode oder diese Vorgehensweise oder praktische Empathie auch in den digitalen Betrieb mit reinzubringen.
Super. Ja, jetzt an dieser Stelle, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Fragen länger und ich frage Sie jetzt mal ganz bewusst etwas ziemlich provokativ. Inzwischen weiß ja doch jeder oder jede, wie man Online-Meetings abhält und sich auch in digitalen Konferenzen oder virtuelle Räume einwählt. Viele Schulen und Unternehmen haben in den letzten Monaten gute Erfahrungen gemacht. Reicht das nicht, Herr Dr. Wunsch?
Ich habe den Eindruck, dass viele gute Erfahrungen propagieren, aber ob die gemacht worden sind, würde ich erst mal überprüfen wollen. Also wenn jemand von sich aus sagt, wir haben gut gearbeitet, das ist eine sehr schöne Form, dass wir haben gut gearbeitet, aber ich habe den Eindruck, dass in diesem Bereich des digitalen Lernens, des digitalen Umgangs unwahrscheinliche Entwicklungspotenziale stecken. Und zuletzt sagte mir noch eine Frau, die an einer Veranstaltung teilgenommen hat, das war eine Veranstaltung, wo ich wirklich gerne, ganz, ganz gerne präsent dabei gewesen wäre. Alle anderen Online-Veranstaltungen, die habe ich mir zwischen Kaffeetasse nehmen und Zeitung lesen angetan. Aber da hätte ich gerne dabei sein wollen. Das heißt, in dieser Veranstaltung muss was passiert sein, was wirklich ein Lerninteresse, ein Auseinandersetzungsinteresse in Gang gesetzt hat. Und da habe ich den Eindruck, dass auch bei den gesamten digitalen Lernformen, ob Konferenzen oder andere Dinge, noch jede Menge möglich ist, um da ja, aktiver zu werden. Das beginnt damit, dass wenn jemand mal aussteigt, dass ich dann frage, jetzt auch wieder in der Lehrveranstaltung, war es ein technisches Problem oder was war es? Und manchmal kommen eine ganz einfache Hinweise. Manchmal hat man auch den Eindruck, da hat jemand halt in der Zwischenzeit was anderes getan und das blieb einfach nur so. Aber das kommt raus und dann merken die Menschen, der hat Interesse an mir. Das ist auch nochmal wichtig, den Unterschied Studierenden oder Auszubildenden nahezubringen, dass zwischen Interesse und Neugier. Also Interesse hat was mehr mit der Person zu tun. Neugier, das Wort Neugier ist in Deutschland eigentlich noch nicht so ganz gut besetzt. Das ist so, weiß doch toll, worum es geht. Oder Kontrolle wäre ja noch ein schärferer Begriff. Studierende haben ja oft den Eindruck, wenn man eine Frage stellt, dann muss man kontrollieren. Ich sage mal, wenn Sie sich für kontrollieren entscheiden, ich entscheide mich für Interesse. Also auf diese Dinge einzugehen, da habe ich auf jeden Fall den Eindruck, haben wir insgesamt als Gesellschaft auch nochmal jede Menge Luft nach oben, wie man das so neudeutsch sagt.
Ja, danke, dass Sie das kleine Fragenspiel quasi mitgemacht haben und ich mir das an dieser Stelle mal erlauben durfte. Ja, Frau Wanzel, ich komme nochmal zurück zu Ihnen. Und zwar, warum braucht es denn Ihrer Meinung nach spezielle Konzepte für digitale Lehre oder beziehungsweise virtuelles Lernen?
Gute Frage. Naja, also Natürlich wissen wir, und mit wir meine ich jetzt sämtliche Bildungsexpertinnen und Experten in allen Bereichen. Also wir wissen im Rahmen von Pädagogik und von Psychologie natürlich schon lange, wie Menschen erfolgreich neues Wissen erwerben oder Kompetenzen aufbauen. Das ist jetzt erstmal nichts Neues. Und wir wissen natürlich auch, wie wir für unsere bisherigen Zwecke genau die Bildungsangebote konzipieren können und Lernerfolge erzielen. Das ist auch nichts Neues, das wissen wir. Deutschland hat ja auch ein recht hohes Bildungsniveau, also irgendwas haben wir ja in den letzten Jahrzehnten richtig gemacht. Aber ich formuliere es mal so: Neue Herausforderungen, wie sie uns begegnen, denen kann ich aber nicht mit alten Rezepten kommen. Also es braucht neue Rezepte. In der digitalen Lernumgebung stelle ich mir zwar die gleichen Fragen am Anfang, also welche Lernplattform nutze ich? Wie muss das Lernsetting aufgebaut sein? Wie mache ich Lernerfolg messbar? Ich muss aber bei E-Learning oder Blended Learning oder allem Digitalen immer auch mitdenken, dass die Situation der Lernenden, also der auf der anderen Seite, eine besondere ist. Es macht ja einen Unterschied, ob ich 20 Menschen in einem Raum habe, ob jetzt in einem digitalen Raum oder gar in Präsenz und mit diesen Menschen arbeite. Oder ob ich zum Beispiel, und da bin ich jetzt mal bei noch was ganz anderem als Herr Dr. Wunsch in der digitalen Lehre, ob ich beispielsweise Lernen auch asynchron möglich mache. Das heißt, komplett zeit- und ortsunabhängig und ich als Lehrende oder Lehrender gar nicht vor Ort bin zu dem Zeitpunkt, wo Lernen stattfindet. Das ist ja auch nochmal eine besondere Situation, die da in solchen Konzepten einfach berücksichtigt werden muss.
Ja, das stimmt. Herr Dr. Wunsch, vielleicht, Sie sind ja auch mitten im Thema. Da nochmal die Frage an Sie. Was meinen Sie dazu?
Also mit dem versetzten Lernen, das heißt also, dass ich nicht mehr da in der Situation, wenigstens live bin, wenn es schon nicht präsent ist, betrachte ich nur für Themenfelder, wo sehr stark die eigene Erarbeitung im Zentrum steht, als sinnvoll an. Aber sagen wir mal, dieses Interaktive, wie ich eben sagte, an den Gesichtszügen erkennen zu können, was sich tut, an der Stimmung erkennen zu können, was sich tut, kann ich natürlich im Lernen versetzen, lernen und so nicht einbringen. Aber ich gehe davon aus, dass nach relativ guter oder kurzer Zeit auch möglich ist, einschätzen zu können, welche Themen mit welcher Intensität, in welcher Lernform angeboten werden können und wo man es besser lassen sollte. Und gerade wenn die einzelne Person sehr stark auch herausgefordert werden sein soll, dann gehört wenigstens der reale Bezug in der Situation dazu und nicht noch eine zeitversetzte Lernarbeit.
Ja, das glaube ich auch. Dennoch gewinnt man ja auch den Eindruck, dass sich alle wirklich zurück nach Präsenzunterricht, Präsenzveranstaltungen oder sonstigen Präsenztreffen sehen. Und gehen wir davon aus, dass wir wieder zu einer Art Normalität zurück, auch immer die aussehen mag. Herr Dr. Wunsch, wo, wann und in welchen Bereichen kommt denn wohl die digitale Lehre dann noch zum Einsatz? Haben Sie da oder schon sich selbst Gedanken drüber gemacht?
Ich könnte mir vorstellen, wie jetzt auf meine Lehrveranstaltung bezogen, dass wir da in einen Wechsel reinkommen könnten. Ich könnte mir vorstellen, dass Studierende, die sagen, ich muss gerade, was weiß ich, für meine Firma für 3 Tage nach wo auch immer, kann ich dann in Hybridform an der Lehrveranstaltung trotzdem teilnehmen, dass also schon ein Bezug da ist, dass man also praktisch jetzt diese neuen Lernformen auch entsprechend nutzt. Ansonsten geht es ja auch beim Lernen immer noch um den Bereich der Selbstdisziplin. Und ich kann Ihnen von vielen Studierenden sagen, die in die Reflexionsrunde einbringen, dass wenn ich nicht in dieser Intensität auch bei den Studierenden wäre, die Selbstdisziplin äußerst mangelhaft wäre. Also man hat eine schwarze Kachel, das heißt, man hat die Kamera nicht eingeschaltet, man hat sich die Teekanne aufgebaut, man hat nebenan die Zeitung liegen. Zwischendurch kann man ja, das Mikro auf ausgeschaltet, auch mal schnell ein Telefonat führen. Und ich gehe davon aus, dass der Lernerfolg einer solchen Lehrveranstaltung bei 10 bis 30% liegt. Die haben so ein paar Dinge mitbekommen, aber waren nicht drin. Und diese Fähigkeit, die ja manche Menschen sagen, dass die haben, 3 oder 4 Dinge gleichzeitig machen zu können, die ist eigentlich eine Mär. Das ist nicht möglich. Ich kann mich nur auf eine Sache sehr intensiv konzentrieren. Natürlich kann man auch irgendwelche Fingerfertigkeiten für andere Dinge einsetzen. Also von daher gehe ich davon aus, dass dieses nach Präsenz sehnen auch zum Teil die Reaktion darauf ist, dass man in Präsenz mehr gefordert ist, weil ich sag mal, im Lehrsaal oder im Hörschulstudio zu schlafen ist etwas schwieriger, wenn da vorne der Dozent steht, als zu Hause. Und wenn ich meine Abschlussrunde mache und dann 3 oder 4 Leute sich gar nicht mehr melden, zwar vorher gesagt haben, ich bin da, Also, ach ja, da ist dann sehr wahrscheinlich doch und die Leitung zusammengebrochen. Gut, Sie wissen alle, dass ich da meine eigene Vorstellung habe. Also ich habe gelernt, dass der Ruf nach Präsenz eine Reihe von Faktoren hat. Einmal das wirkliche Sehen, das haptische und emotionale Erfahren, aber auch die Auswirkung, dass eben die Erfahrung für einen selber da ist, dass wenn man irgendwo sein muss, man anders lernt. Und wenn mir eine Studentin schreibt, ich habe jetzt wieder angefangen, mich morgens vernünftig anzuziehen, bevor ich mich an den Bildschirm setze, weil ich dann auch stärker weiß, auch wenn ich die Kamera nicht einschalte, auch wenn ich dann stärker mental weiß oder spüre, ich bin in einer Lehrveranstaltung. Und wenn ich im Schlafanzug da so rüber schluffe, ist man noch nicht in der Lehrveranstaltung. Da hat man höchstens akustisch an der Lehrveranstaltung teilgenommen. Und all diese Dinge sind natürlich in der Präsenzveranstaltung mehr oder weniger automatisch ein bisschen anders.
Vielen Dank dafür. Also ich ziehe mal ein kleines Fazit, bevor wir dann noch einmal auf den Studiengang in unserer letzten Frage zurückkommen. Wir können sagen, E-Learnings in den Bereichen Aus- und Weiterbildung sind schon feste Bestandteile geworden, haben sich gut etabliert. Digitale Bildungsangebote reichen auf jeden Fall von Webinar bis hin zur Lernplattform. Es wird bleiben, es wird sich weiterentwickeln, aber im Kern sind wir alle eigentlich froh, wenn wir uns dann doch analog wieder treffen und in Präsenzform, also raus aus der Jogginghose und rein wieder in die vernünftigen Klamotten, um sich vor Ort zu treffen. Aber wie gesagt, alles im Wandel und ich bin sehr gespannt, wo wir dann am Ende, wenn man das mal so sagen darf oder was natürlich nicht stimmt, Digitalisierung nimmt kein Ende, aber trotzdem mal sehen, wo wir dann quasi landen werden. Ja, ich habe es gerade schon angekündigt. Kommen wir noch einmal zu guter Letzt jetzt auf den Studiengang Pädagogik und digitales Lernen zurück. Eine super spannende Mischung. Frau Wanzel, für wen ist dieser Studiengang? Wen sprechen Sie damit an?
Ich würde gerne noch einen Satz vorweg sagen, bevor ich Ihre Frage beantworte. Und zwar ist es tatsächlich so, dass wir Hochschulen schon etwas länger bereit sind für diese digitale Lehre. Wir haben diesen Studiengang beispielsweise schon 2019 auf unseren Lehrplan mit aufgenommen. Und zwar lange bevor wir alle wussten, was Corona ist und wir uns in dieser seltsamen Situation befinden. Das heißt, die Notwendigkeit, Pädagogik und digitales Lehren und Lernen miteinander zu knüpfen, die gab es auch schon vorher. Das ist unsere Reaktion sozusagen darauf. Ja, für wen empfehle ich den Studiengang? Für uns ist ein Masterstudiengang für alle, deren Passion Bildung ist. Ganz klar. Also das sind Lehrerinnen und Lehrer, das sind Ausbildungs- und Personalverantwortliche, Bildungsberaterinnen oder Berater, Menschen, die sich in ihrer täglichen Arbeit mit der Konzeption, mit der Neu- oder Weiterentwicklung von Lehr- und Lernkonzepten beschäftigen oder aber das vielleicht tun möchten. Also man muss es ja aktuell noch nicht tun, um so einen Studiengang zu studieren, sondern ich kann diesen Studiengang ja auch nutzen, um mich genau dorthin zu entwickeln. Und das ist auch ein weiterer Punkt. Dieser Studiengang ist für alle Menschen, die sich sozusagen angesprochen fühlen von dem, was wir da tun inhaltlich, sich mit Lehre und Lernen und auch mit digitalen Lernengagements zu beschäftigen, für alle, die Lust haben, sich in dem Punkt weiterzuentwickeln. Wir wollen ganz speziell Menschen erreichen in Schulen, in Akademien, in Hochschulen, im beruflichen Umfeld, die als Ausbildungsexpertinnen quasi mit ganz umfangreichem Wissen später in der Lage sind, digitale Tools und Methoden gezielt und pädagogisch sinnvoll einzusetzen. Und da ist es völlig egal, ob das ein Lehrer ist an einer Grundschule, eine Ausbildungsverantwortliche bei einem produzierenden Dienstleistungsunternehmen oder Großkonzern oder vielleicht jemand, der sich mit Methoden auf ganz andere Art und Weise beschäftigt und beispielsweise eben, ich habe das vorhin schon mal genannt, das Beispiel Sicherheitsschulungen für Menschen in Unternehmen anbietet.
Ja, wer hätte gedacht, dass 2019 eigentlich schon so ein wichtiger Studiengang bestand, der jetzt immer mehr an Bedeutung auch gewinnt. Und ich bin sehr gespannt, ob wir das weiterverfolgen können, wie das Angebot angenommen wird. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, ich glaube, Anmeldungen sind ab Juli 2021 möglich. Aber Herr Dr. Wunsch, was haben Sie noch was zu ergänzen? Möchten Sie noch was loswerden?
Ja. durch meine Erstausbildung schlägt mein Herz besonders auch für das Handwerk. Und ich kann mir vorstellen, dass eine Reihe von Handwerksmeistern, von Menschen, die in der Ausbildung mit dem Handwerk tätig sind, auch da unwahrscheinlich viel von lernen können. Es gibt ja einmal Ausbilder für die Meisterschulung, es gibt die Meisterausbildung, es gibt die Ausbildung von den Lehrlingen. Und ich kann mir vorstellen, dass diejenigen, die eben an der Ausbildungsfront mit dem Handwerk stehen, auch ganz stark dadurch profitieren können.
Das war die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeyer. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch ab 19:04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.